Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit, aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Dieses Zitat wird dem 16. Präsidenten der USA, Abraham Lincoln, zugeschrieben und gibt Hoffnung, dass ein weiteres medizinisches Symposium zur Aufklärung beiträgt. Geimpft, geschädigt, geleugnet und nun. Unter diesem Motto versammelte die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., kurz MWGFD, am 16. März in Niederbayern Mediziner, Juristen, Heilpraktiker, schwer und schwerst Betroffene. In unserem Beitrag kommen zu Wort der Molekularbiologe Prof. Dr. Klaus Steger, der Arzt Ralf Tillenburg, der Rechtsanwalt Edgar Simund und der ehemalige Polizeipräsident und Experte bei Europol Uwe Kranz und vor allen Dingen die Betroffenen. Claudia Jaworski hatte die Gelegenheit, für Radio München ein paar Fragen zu stellen. Zunächst wollte sie von dem Arzt Ralf Tillenburg wissen, ob mittlerweile verlässlich unterschieden werden kann, ob lang andauernde Symptome von einer Covid-19-Erkrankung stammen oder von der gentherapeutischen MOD-mRNA-Spritze.
Also es gibt tatsächlich Patienten mit nur einer Corona-Infektion, die gleichen Beschwerden haben wie die Post-Vac-Patienten. Das ist aber die extrem selten. Also von meinen 230 Patienten haben vielleicht 5% keine Impfung, sondern haben das, was gerne als Long-Covid bezeichnet wird. Ich mag diesen Begriff nicht. Die anderen haben alle irgendwann eine Impfung gehabt und dann ist das für mich ganz klar eine Post-Vac-Geschichte. Es gibt eine Studie, nach der mit Interleukin 6 und Interleukin 8 Bestimmung das unterschieden werden kann. Es gibt aber inzwischen noch eine Studie, die das Gegenteil behauptet hat. Also muss man da weiter abwarten. Aus meiner Sicht ist bisher eine saubere Trennung zwischen diesen beiden Krankheitsbildern nicht möglich.
Professor Dr. Klaus Steger, Sie sind Molekularbiologe. Daher die Frage jetzt, kann heute zwischen Corona-Folgen und Spike-Folgen verlässlich unterschieden werden?
Mit entsprechenden molekularbiologischen Methoden schon, ja. Bei dieser Injektion wird ja die Information übertragen, dass unsere Körperzellen Spike-Proteine produzieren. Und das heißt, man müsste also zunächst mal Spike im Körper nachweisen. Und wenn das positiv ist, der nächste Punkt wäre dann, dass man zwischen Virus-Spike und Impf-Spike unterscheidet. Dabei, wenn man von Virus-Spike sprechen, dann ist es meistens die erste Form des Virus, nämlich das sogenannte Wuhan-Virus. Ja. Und die Firmen, sprich also BioNTech, Pfizer oder Moderna, die jetzt diese mRNA-Impfungen vertreiben, die haben nämlich die Nukleinsäure-Sequenzen optimiert. Das heißt, sie haben also gewisse Buchstaben dieses Codes der RNA ausgetauscht, um die mRNA, die normalerweise, also in natürlicher Form ja nur wenige Minuten bis Stunden überlebt, in ihrer Lebenszeit drastisch zu verlängern. Mittlerweile sind ja im Blut bis zu 2 Monaten, in Geweben bis zu 6 Monaten nachgewiesen, definitiv. Ob es noch länger geht, steht in den Sternen. Ja. Und durch diese Nukleinsäure-Optimierung ist es möglich, damit molekularbiologischen Methoden definitiv ein Virus-Spike von einer Impf-Spike zu unterscheiden. Es geht zum Beispiel über irgendwelche RNA-Sonden mittels sogenannter Immunhistoin-Situ-Hybridisierung oder es geht über eine PCR-Reaktion mit anschließender Sequenzierung.
Als Molekularbiologe wirken Sie im neu gegründeten Labor der MWGFD mit. Knüpft man da dort an die Methoden von Professor Dr. Arne Burkhardt an oder hat man da auch neue Untersuchungsmethoden entwickelt, um zwischen Long-Covid und Post-Vac zuverlässig unterscheiden zu können?
Das Labor von Arne Burkhardt und Walter Lang, das war ja primär mal Obduktionen auf makroskopischer Ebene. Von den entnommenen Gewebeproben hat man anschließend natürlich molekularbiologische Untersuchungen durchgeführt. Das war hauptsächlich die Immunhistochemie, also Nachweis von Spike-Protein. Das wird auch in einem neuen Labor gemacht, allerdings wurden die Methoden durchaus erweitert. Und zwar vor allen Dingen sind wir jetzt gewechselt auf die Nukleinsäure-Ebene. Das heißt, wir weisen nicht das produzierte Spike nach, sondern die injizierte RNA. Und dann hat man auch zusätzlich die Möglichkeit, die in den Injektionen vorhandenen Verunreinigungen durch DNA nachzuweisen. Das wäre natürlich der letzte Schluss daraus, damit es tatsächlich von der Injektion kommt, weil natürlich durch ein Virus über eine Infektion keine Bakterien DNA übermittelt wird. Ja. Und die Methoden sind also deutlich genauer, weil Immunhistochemie ist ein Nachweis über Antikörper, die sind nicht sonderlich genau. Bei Nukleinsäuren ist es tatsächlich so, damit man nicht nur zwischen Virus und Injektionsspike unterscheiden kann, man könnte sogar zwischen den Injektionen von BioNTech und der Moderna unterscheiden. Ja. Es beruht also auf Optimierungsversuche der Firmen, um die mRNA, die in Wirklichkeit eine Mod-RNA ist, eben in einer längeren Lebenszeit zu verschaffen, damit dann in dieser verlängerten Lebenszeit auch mehr Spike-Protein produziert wird.
Über die vielen Jahre nun wurden Geschädigte der Mod-mRNA nur äußerst sporadisch gehört, kaum ernst genommen, und ihre Symptome wurden ihren Grunderkrankungen oder anderen Ursachen, meist psychischen oder einer ebenso erlittenen Covid-19-Erkrankung zugeschrieben. Zum körperlichen Leid kommt also ein weiteres dazu. Eine Ausgrenzungsdynamik in der Gesellschaft, die sie zu einer ungewollten Minderheit degradiert. Dabei wäre wissenschaftlich möglich, die Unterscheidung zu machen. Allein das Interesse fehlt und daher werden die Mittel nicht zur Verfügung gestellt.
Herr Tillenburg, Sie behandeln seit Mitte 2022 Impfschäden und haben ca. 230 Patienten in Ihrer Praxis, die Sie behandeln. Wie viele Symptome nach den Mod-RNA-Spritzen sind heute bekannt? Tatsächlich interessiert mich die Vielzahl. Und warum zeigen sich so vielfältige Schädigungsbilder?
Ja, eine Zahl an Menge der Impfnebenwirkungen oder Symptome kann ich gar nicht nennen. Ich würde sie fast als unendlich bezeichnen. Das liegt einfach daran, dass ja, wie ich schon in meinem Vortrag gesagt habe, die Spikes die Ursache aller oder fast aller Schäden sind. Und diese Spikes führen ja zu einer Entzündung der kleinen Blutgefäße und damit zu einer minderwertigen bis nicht mehr vorhandenen Sauerstoffversorgung in den Organen. Und je nachdem, welches Organ betroffen ist, wird auch das Beschwerdebild ganz anders sein. Im Gehirn wird man vielleicht einen Brain Fog haben, man wird vielleicht Nervenschäden haben, Sehstörungen, Lärmintoleranz, während man am Herzen eine Herzmuskelentzündung bekommt oder an anderen Organen irgendwelche anderen Beschwerden. Insofern habe ich noch nie zwei Patienten gesehen, die völlig die gleichen Symptome nach der Impfung hatten.
Auf dem Symposium der Gesellschaft von Medizinern und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. kamen dann ausführlich Betroffene zu Wort. Sie berichteten von ihren dramatischen Gesundheitsgeschehen, ihren kurzfristigen Schäden und dauerhaften Behinderungen. Mehrfach wurde der Mut gewürdigt, sich einem großen Publikum zu öffnen. Ihre Bereitschaft, ihre Einzelschicksale zu zeigen, könnte nicht nur zu medizinischen Erkenntnissen beitragen. Sie würden auch helfen, der Spaltung zwischen denen, die sich für die Spritzen entschieden haben oder entscheiden mussten, und denen, die es nicht taten, entgegenzuwirken. Von ihren persönlichen Zwängen und Entscheidungskriterien, selbst von Vertrauen oder Naivität zu hören, bewirkt Verständnis. Am Ende der Veranstaltung hatte Claudia Jaworski noch Gelegenheit, die Betroffenen direkt vors Mikrofon zu bekommen.
Katharina König, können Sie schildern, wie der innere Prozess verlief, von der Überzeugung von der sogenannten Impfung zur Erkenntnis, dass sie Ihnen schadete? War das sowas wie Scham zu überwinden oder Schuldgefühle?
Auf diese Frage möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht antworten, weil ich war weder überzeugt, noch hatte ich Angst vor Covid. Und ganz wichtig, sie war nicht freiwillig, so wie viele Leute immer denken, so wie, ah ja, ihr seid selber schuld, es war freiwillig. Es war eine Zwangsimpfung, damit ich medizinische Behandlung im Krankenhaus bekomme.
Als ich das durchschaut habe, also dass die Impfung so schädlich ist, war ich eigentlich sehr enttäuscht vom Staat, dass der Staat das überhaupt zugelassen hat, dass wir einen Impfstoff bekommen, der überhaupt nicht ausgereift war. Und meine Aufgabe ist es, denke ich, einfach die Leute zu warnen, dass niemand mehr impfen geht und sich dieses genmanipulierte Zeug reinspritzen zu lassen.
Wie erging es Ihnen heute, als Sie von Ihrer Krankheit gesprochen haben?
Ja, schlecht. Also immer, wenn man das wieder aufwärmt sozusagen und immer wieder wiederholen muss, geht es einem automatisch schlecht. Und wenn man dann noch hört, wenn andere da sind, dann ist es noch schlimmer, weil man hört dann alle Schicksale und dann ist es noch schlimmer.
Was gibt Ihnen Hoffnung?
dass die Leute endlich aufwachen und endlich merken, dass es uns gibt, dass es Impfschäden gibt und was da wirklich abläuft rundherum. Weil es ist ja nicht nur die Impfung, es ist ja viel mehr dahinter. Ja? Die Impfung ist ein kleiner Bruchteil, aber wir Impfgeschädigte sind da und wir brauchen Hilfe. Und ich hoffe, dass wir endlich gehört werden, wenn viele aktiv werden. Ja?
Es gibt mir Hoffnung, dass wenn ich auf der Straße bin, die Leute erkennen mich mittlerweile und mir zusprechen und sagen, dass ich lauter sein soll und dass sie es auch tun. Und je mehr es tun, umso eher beenden wir das, indem wir Nein sagen oder einfach auch Ja sagen. Ja, sie hat mich krank gemacht. Es einfach mal laut aussprechen und zum Beispiel so wie ich einfach mal Klage einreichen und sich wehren gegen den Staat. Denn nur so können wir gewinnen.
Man sagt, Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube. Wie groß ist Ihre Skepsis heute gegenüber der Schulmedizin, der Schulmediziner und gegenüber der Regierung, die Sie an die Spritzen herangeführt oder zur Spritze genötigt hat?
Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr. Ich würde mir nie wieder irgendeine Impfung geben lassen und ich glaube dem Staat einfach gar nichts mehr. Nichts mehr, egal was es ist.
Also ich persönlich habe dem Staat vorher auch nicht vertraut, habe die Politik sehr kritisch gesehen, aber Ärzten vertraue ich null mehr, gar keinem Arzt. Ich habe meinen behandelnden Arzt und egal wo ich hingehe, ich glaube nicht mehr an die Schulmedizin. Früher habe ich das geglaubt, was in den Büchern steht und was der Arzt mir erzählt. Ich habe weder Respekt noch vor einem Arzt und gerade von denen, die jetzt immer noch impfen, obwohl ich denen Papiere gebe von der EMA oder von anderen Impfgeschädigten und was das Europaparlament macht. Und sie grinsen mich an und sagen, aber ich impfe trotzdem weiter. Ich habe kein Vertrauen mehr.
Was gibt Ihnen Hoffnung?
Ja, mir gibt einfach Hoffnung, dass es doch Menschen gibt, die sich aktiv für uns einsetzen und die sich nicht unterkriegen lassen und uns auch einfach den Rücken stärken.
Einer von Ihnen ist der Rechtsanwalt Edgar Simund, der sich für die Rechte und für Entschädigungen für die Impfopfer einsetzt.
Herr Simund, Sie sind Rechtsanwalt. Haben Sie die Hoffnung, dass die Impfgeschädigten, die heute gesprochen haben, erfolgreich ihre Schäden bei den Herstellern einklagen werden?
Die Hoffnung habe ich immer, dass es gelingt. Ich habe aber meinen Zweifel und das ist gerechtfertigt. Meine Zuversicht geht dahin, dass wir das erstmal alles dokumentieren und zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage sein werden, den Geschädigten zu helfen. Denn die Hersteller sind, man muss es so sagen, fein raus, weil selbst wenn sie haften sollten, werden sie sich ihr Geld beim Staat wiederholen oder bei der EU, je nachdem. Und deswegen ist es für die eigentlich ein relativ risikoloses Geschäft, sowohl das eine, nämlich den Impfstoff zu verkaufen, als auch das andere, verklagt zu werden.
Und hier führt uns Rechtsanwalt Simund zu dem, was uns erwarten könnte, wenn den Machenschaften der Weltgesundheitsorganisation WHO, der EU und den Pharmakonzernen nicht Einhalt geboten wird. Uwe Kranz, der ehemalige Polizeipräsident und Experte bei Europol, ein engagierter Aufklärer in Sachen Pandemievertrag der WHO, der ja im Mai diesen Jahres auf der 77. Weltgesundheitsversammlung verabschiedet werden soll, war beim Symposium geimpft, geschädigt, geleugnet, was nun ebenfalls vor Ort.
Herr Uwe Kranz, Sie waren heute nicht Referent, aber Zuschauer. Wie haben Sie die Veranstaltung heute wahrgenommen? Wie erging es Ihnen, als Sie die Schicksale so gehört haben?
Es war schon beglemmend, das wollten wir aber auch. Es sollte ja bewusst dargestellt werden, wie die Menschen leiden und welche Leidenswege die hinter sich bringen. Was etwas zu kurz kam, wäre vielleicht die Möglichkeit, sich rechtlich zur Wehr zu setzen gewesen. Dieser Teil fehlte so ein bisschen am Schluss, da fehlte auch die Zeit. Aber die Tatsache, dass Menschen in eine Impfung gejagt worden sind, über 2-3 Jahre lang, bewusst die Menschen genötigt worden sind, sich impfen zu lassen und sie nachher so jämmerlich hängen zu lassen vom Staat, das ist das, was übel aufstößt, wo ich sage, also die Forderung von Dr. Weigel in Ehren, dass jeder Arzt einen Teil seines Geldes, das er eingenommen hat, über die Impfungen abgeben müsste. Zunächst einmal ist der Staat dran. Der müsste zunächst mal leisten.
Inwieweit hat das heutige Thema was mit Ihrer WHO-Kritik zu tun?
Ja, das ist das nahtlose Vorspiel, genauer gesagt, für dem, was kommen wird. Wenn die WHO diesen Vertrag kriegt und wenn die WHO das noch viel toxischere Papier bekommt, das die internationalen Gesundheitsvorschriften beinhalten, dann sehe ich es richtig schwarz, denn dann kann Tedros alleine entscheiden und kann also weltweit Anweisungen erteilen, nicht nur Empfehlungen, sondern Anweisungen. Und er kann also Notstände produzieren, aufgrund von Krankheitszuständen, von potenziellen Krankheitszuständen, von möglichen potenziellen Krankheitszuständen, von Krankheitszuständen, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, ob die Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet, und pneumologischen Krankheiten, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Wenn ich allein diesen Paragraphen mir nochmal Revue passieren lasse, der schafft sich ein breites Scheunentor, womit er alles entscheiden kann, wie er will. Und dann die Entscheidung hinterher, die werden es in sich haben, die haben wir ja auch alle kennengelernt. Nur 2020, Kindertagesstätte-Schließung, Schulschließung, Maskenpflicht, Reiseverbot, Kontaktverbot und die ganze Kette rauf. Wir werden dahin kommen, wir werden auch den Gesundheitspass bekommen. Das ist ja von der EU ja auch schon entsprechend vorbereitet worden. Die EU hat vieles vorweggenommen von dem, was die WHO erst noch machen will. Die haben ja schon im letzten Jahr die ersten Vorschriften erlassen. Und wir werden also auch in Zukunft keine offenen Worte mehr wechseln können wie heute. Heute kann ich darüber noch reden. In einem halben Jahr kann es sein, dass die WHO mir das aber sowas von verbietet. Da bin ich ratzfatz im Gefängnis.
Nach diesem dystopischen, allerdings nicht von der Hand zu weisenden Ausflug von Uwe Kranz in unsere Zukunft, kommt hier noch ein abschließendes Wort des Arztes und stellvertretenden Vorsitzenden des MWGFD e.V., Dr. Ronald Weikel.
Obwohl wir von Seiten der MWGFD von Anfang an vor der Impfung gewarnt haben und natürlich uns mit den Themen beschäftigt haben, macht es mich immer wieder betroffen, wenn ich dann Menschen direkt neben mir sehe, die uns berichten von diesen Impfschäden. Ich mache mich auch betroffen, wenn ich meine eigenen Patienten höre, die nicht natürlich nicht von mir geimpft wurden, sondern von anderen, und mir schildern, was sie für dramatische Dinge erlebt haben. Es macht mich betroffen, was hier für ein Verbrechen ausgeübt wurde, was den Menschen angetan wurde. Und wir können nur hoffen, dass es so schnell wie es geht zu einer echten Aufarbeitung kommt und die Strippenzieher, die das alles eingefädelt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.
Sie hörten eine Nachlese zum Symposium »Geimpft, geschädigt, geleugnet, was nun?« initiiert von der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., kurz MWGFD, am 16. März in Niederbayern. Zu Wort kamen der Molekularbiologe Prof. Dr. Klaus Steger, der Arzt Ralf Tillenburg, der Rechtsanwalt Edgar Siemund und der ehemalige Polizeipräsident und Experte bei Europol Uwe Kranz und vor allen Dingen auch die Betroffenen, unter anderem Katharina König. Der ganze Stream der Veranstaltung ist übrigens über die Seite des MWGFD zu finden und nachzuhören. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich doch beim MWGFD e.V. Sie können Ihre Geschichte aber auch bei der Initiative Kollateral erzählen, zu erreichen unter kollaterales@posteo.de. Eine Therapeutenvermittlung von fast 900 Therapeuten und 2 Kliniken, die seit über einem Jahr im deutschsprachigen Raum für mutmaßlich Impfgeschädigte und natürlich auch andere Patienten vom MWGFD e.V. eingerichtet wurde, ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0851 20 42 56 83. Noch einmal 0851 20 42 56 83. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns allen Heilung. Ciao. Servus.